Deutschlandfunk.
Sieben Uhr fünfunddreißig ist es inzwischen geworden, 7:35. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Und eine Zeit gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg, 8:09, 7:51. Worum geht es? Um deutsch-türkischen Jugendaustausch. Es gibt eine Bosporus-Gesellschaft, das ist eine Initiative von Studenten in Bonn. Und die organisiert seit 5 Jahren Begegnungen zwischen Jugendlichen aus der Türkei und Deutschland. Die Arbeit ist ehrenamtlich, es gibt Zuschüsse aus dem Landes- und Jugendplan und Finanzspritzen von türkischen Unternehmen. Und beim letzten Austauschprogramm im April dieses Jahres war Martina Sabra dabei.
Bir dahaki seyahatimizde tekrar karşılaşmak ümidiyle iyi geceler ve iyi tatiller dileriz. Meine Damen und Herren, wir sind eben auf dem Flughafen von Istanbul Atatürk gelandet.
Anke, Versicherungsangestellte aus Halle, erfuhr durch Zufall von dem Austauschprogramm der Bosporus-Gesellschaft. Ihre Mutter arbeitet bei einer großen türkischen Baufirma in Ostdeutschland. Über Politik hatte sich Anke vor ihrer Abreise wenig Gedanken gemacht. Sie, die noch mit Russisch als Fremdsprache aufgewachsen ist, befürchtete eher, dass ihre Englischkenntnisse nicht ausreichen würden. Und Englisch ist ein Muss, damit alle, auch die Deutsch-Türken, sich anstrengen. Aber Anke kam sehr gut zurecht. Sie lernte sogar etwas Türkisch.
Am Morgen, wenn man jemanden fragt, also i uyudunus mu, hast du gut geschlafen? Kann man mit evet antworten, ja, ist ganz einfach. Und dann halt noch dieses ganz normale, wie geht's dir halt, nasılsın. Und man kann halt darauf antworten mit i. Ja, ich bin gut, also mir geht's gut.
In Istanbul wohnte Anke 2 Wochen bei Zeynep, 20 Jahre, Ökonomiestudentin. Anke fühlte sich in Zeynep's Familie ausgesprochen wohl. Die beiden jungen Frauen konnten kommen und gehen, wann sie wollten.
Da hat man doch die Vorstellung, man kommt jetzt vielleicht in eine Familie. Der Vater ist das absolute gekrönte Oberhaupt und die Kinder sind halt immer schön brav und nicken und so. Und das läuft hier in der Familie halt total anders. Also.
We have some kind of a different family structure from the Turkish case because in Turkey there's a very classic.
Wir sind schon ein bisschen anders als die türkische Durchschnittsfamilie. Wir sind ein bisschen freier, auch meine 14-jährige Schwester. Ich denke, das hat damit zu tun, dass meine Mutter selbstständig ist und ihr eigenes Geld verdient und sie und mein Vater gleichberechtigt die Entscheidungen in der Familie treffen.
Anke und Zeynep haben ziemlich unterschiedliche Interessen. Anke mag Wölfe, träumt davon, durch Amerika zu trampen und hat zu Hause das Modell eines Trucks im Zimmer stehen. Zeynep liest Rosa Luxemburg auf Türkisch und ist politisch engagiert, vor allem in der Kurdenfrage. Anke wusste darüber wenig. Dennoch mochten sich die beiden.
Als sie mir erzählt hat, dass sie sich für Wölfe in Kanada interessiert, war ich wirklich überrascht. Das ist wirklich mal ein ganz anderes Hobby. Ich selbst lese gerne, höre Musik, aber Wölfe, das ist ungewöhnlich. Aber sie meinte es absolut ernst und ich habe versucht, nicht zu lachen.
Also sie ist offenherzig, freundlich, also sie ist Fremden gegenüber nicht total zugeknöpft und jetzt persönlich für sie sehr clever, sehr intelligent, ja, selbstbewusst, weiß, was sie will. Aber trotz allem halt noch nahbar. Ja, sie ist halt einfach sympathisch.
Anke ist 22 Jahre alt. Als die Mauer fiel, war sie 14. Überall hinreisen zu können, ist für sie normal. Auch die älteren Teilnehmer aus Halle haben sich daran gewöhnt, in jede Richtung reisen zu können. Aber völlig selbstverständlich finden sie es noch nicht. Die türkischen Gastgeber bedrängen die ostdeutschen Jugendlichen mit Fragen. Wie das mit dem Sozialismus war, warum das System gescheitert ist, wie es den Menschen in Ost- und Westdeutschland heute geht, warum es zu Gewaltausbrüchen Jugendlicher, besonders in Ostdeutschland, kommt.
Es ist zwar nicht meine Schuld, aber du kriegst trotzdem ein Scheißgefühl.
Nachts schlief Anke in Zeynep's Bett, tagsüber diskutierten die beiden im Seminar über Medien, Politik und Zensur. Vieles war neu für Anke, dass es in der Türkei zwar keine offizielle Zensur gibt, aber ein sogenanntes Antiterrorgesetz und andere Regelungen, mit denen die Pressefreiheit massiv beschnitten wird. Anke beobachtete, dass den Jugendlichen aus der Türkei die Themen auf den Nägeln brannten und dass sie viel engagierter diskutierten als die Teilnehmer aus Deutschland.
Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass bei uns halt alles noch in relativ geregelten Bahnen abläuft. Also die Leute sind zum Beispiel in Deutschland relativ zufrieden mit ihrem Leben, aber jetzt hier in der Türkei ist es zur Zeit und ich denke auch schon eine ganze Weile relativ aufgewühlt.
I think in Turkey people now have much more things to discuss, much more things to learn about, because there is a great social change.
Ich denke, wir in der Türkei haben mehr zu diskutieren, weil sich bei uns ein großer gesellschaftlicher Wandel vollzieht. Wir haben einen Krieg, eine schlechte Regierung, eine immense Wirtschaftskrise. Wir haben eine Frauenbewegung. Man muss sich permanent auseinandersetzen. Ich kenne die Gesellschaft in Deutschland nicht, aber vielleicht ist die Situation dort einfacher.
In Istanbul wird das Austauschprogramm von Studenten der Bosporus-Universität organisiert. Die Hochschule gilt als die beliebteste und beste in der Türkei. Die Vorlesungen finden hier vorwiegend in Englisch statt. Der Campus erinnert an die amerikanische Gründerzeit. Die meisten Studenten stehen politisch links und stammen aus der Mittel- und Oberschicht. Zwar müssen viele neben dem Studium Geld verdienen, aber im Verhältnis zu vielen anderen Kommilitonen in der Türkei geht es ihnen materiell ausgezeichnet. Damit die Jugendlichen aus Deutschland kein einseitiges Bild der Türkei mitnehmen, fand ein Teil des Austauschprogramms in der anatolischen Provinz statt. An der Uni Eskişehir hier, 5 Eisenbahnstunden südöstlich von Istanbul. Übernachtet wurde im Studentenheim. Doppelstockbetten, 6 Leute auf einem Zimmer, keinerlei Privatsphäre.
Ja, also man ist schon geschockt, also von den Umständen, in der die Studenten da untergebracht sind, weil ich glaube, ich würde einen Koller kriegen nach spätestens einem Monat oder so.
Zurück in Istanbul standen Besuche bei Radiostationen, Fernsehsendern und Zeitungen auf dem Programm. Für Tourismus und Sightseeing blieb wenig Zeit. Ein umfangreiches Programm, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten Teilnehmer, auch Anke, bis zu 1,5 Stunden vom Stadtzentrum entfernt wohnten. Doch trotz der enormen Verkehrsbelastung und der Umweltverschmutzung fand Anke Istanbul faszinierend.
Man hatte dieses große Bild, was man von der Türkei hatte, also als ein, ja, ich habe wirklich hauptsächlich islamisches Land und jetzt kommt man halt hin. Und dann ist es doch relativ, besonders Istanbul, relativ europäisch, wenn nicht sogar amerikanisch. Für mich persönlich, also könnte ich mir schon vorstellen, dass ich meinetwegen jetzt hier für ein Jahr oder für ein halbes Jahr einen Job annehmen würde. Also es würde mich überhaupt nicht stören, gerade um noch tiefer reinzugucken. Es ist halt ein ganz anderes Flair als bei uns und ich mag halt dieses persönlich, man kommt schneller in Kontakt und das ist halt wirklich nicht so steril. Also ich würde Deutschland als steril bezeichnen.
Doch erst einmal wird Anke im Herbst Besuch aus der Türkei bekommen. Zeynep wird in Halle 2 Wochen bei ihr wohnen. Für die 20-jährige Studentin ist es die erste Reise nach Deutschland und ins Ausland überhaupt. Sie ist gespannt.
I really want to see people if they are comfortable, really, or relaxed, because
ich möchte die Menschen in Deutschland wirklich gern treffen, sehen, ob sie zufrieden sind. In den Nachrichten erfahren wir nur wenig über Deutschland. Das Leben scheint dort von Routine geprägt. Wir kennen Deutschland als ein strenges Land, wo man sich an die Regeln zu halten hat. Deshalb möchte ich unbedingt die Menschen kennenlernen, wissen, ob sie glücklich sind. Ich möchte etwas über die Kultur in Deutschland erfahren.
Deutsch-türkischer Jugendaustausch, eine Reportage von Martina Sabra. 7.59 Uhr ist es.
Deutschlandfunk.
Die Nachrichten. Finanzminister Weigel wird heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Haushaltslage abgeben. Dabei will er auch zu der geplanten Neubewertung der Gold- und Devisenreserven Stellung nehmen. Die Bundestagsdebatte wird ab 9 Uhr vom Deutschlandfunk auf der Langwelle 153 kHz und vom Deutschlandradio Berlin auf der Mittelwelle 990 kHz übertragen.
7.35 Uhr, der Länderblick in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Mehr als 4 Millionen Menschen sind in Deutschland ohne Arbeit, ein Höchstwert seit dem Zweiten Weltkrieg. In den Niederlanden haben neue Strategien einen spürbaren Rückgang der Arbeitslosenzahlen bewirkt, etwa über Teilzeitarbeit. Seit Anfang dieses Jahres versucht das Bayerische Sozialministerium, solche Konzepte im eigenen Haus zu verwirklichen. Teilzeitarbeit für Frauen und Männer ableistbar auch in der Privatwohnung des Arbeitnehmers. Die Bayerische Sozialministerin Barbara Stamm hat nun Bilanz gezogen. In unserem Länderblick Einzelheiten von Claudia Breuer-Schweikel.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen hohen Arbeitslosigkeit hat die bayerische Staatsregierung einst den Beschäftigungspakt Bayern ins Leben gerufen. Einer der Schwerpunkte dieses Programmes ist die Teilzeitarbeit zur Förderung von mehr Beschäftigung. Zu Beginn dieses Jahres wurde eine entsprechende Initiative im bayerischen Sozialministerium beschlossen, die den Beschäftigten in diesem Ministerium die Teilzeit noch attraktiver machen sollte, etwa durch die Schaffung eines Wohnraumanteils.
Jeder Beschäftigte, der seine Arbeitszeit für 4 Jahre um mindestens 10% reduziert, kann einen Teil der verbleibenden Arbeitszeit zu Hause erbringen. Der Wohnraumanteil kann höchstens die Hälfte des Anteils betragen, um den die Arbeitszeit reduziert wurde. Dies bedeutet, an einem Beispiel erläutert, reduziert ein Beschäftigte seine Arbeitszeit um 20%, so kann er von den verbleibenden 80% Arbeitszeit 10% zu Hause erbringen.
Doch Ministerin Stamm ging es bei ihrer Initiative noch um wesentlich mehr, nicht nur um mehr Beschäftigung.
Darüber hinaus sollte jedem Beschäftigten klar werden, dass die Zeiten, in denen Teilzeitbeschäftigung vom Dienstherr nur notgedrungen in Kauf genommen wurde, endgültig vorbei sind. Jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin unseres Geschäftsbereichs sollte wissen, dass wir einem Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit einen Akt der Solidarität mit den Menschen sehen, die einen Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben suchen.
Der Vorstoß hat offensichtlich auch etwas gebracht, denn die Halbzeitbilanz kann sich nach Ansicht der CSU-Politikerin durchaus sehen lassen.
Diese Bemühungen haben in etwas mehr als 4 Monaten, also in rund 2 Drittel der Laufzeit der Offensive, zu 171 neuen Anträgen auf Teilzeit geführt. Zum Stichtag der Zwischenbilanz, dem 10. Mai 1997, hatten 103 Frauen, ja, und immerhin 68 Männer, die Reduzierung ihrer Arbeitszeit beantragt.
Die sich daraus neu ergebenden Stellen würden dann zu 60% für Neueinstellungen sowie für die Übernahme von Auszubildenden genutzt, so Stamm weiter. Mit den restlichen 40% erfülle das Sozialministerium die von der Staatsregierung vorgegebene restriktive, gleichzeitig auch Stellen einzusparen. Grundsätzlich stieß die Offensive des bayerischen Sozialministeriums zwar auch bei der Opposition auf ein positives Echo. Doch kritisierte die SPD, dass Teilzeitarbeit bei gleichzeitigem Stellenabbau auch Mehrarbeit bedeute. Auch darauf wusste die Ministerin eine Antwort.
Die Befürchtungen sind vorhanden. Und meine Aufgabe und unsere Aufgabe sehe ich es, da bin ich auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unserer Personalabteilung einig, übrigens auch mit dem Personalrat, dass wir diese Ängste ausräumen müssen. Die können wir aber erst dann glaubwürdig ausräumen, auch darin stimme ich mit Ihnen überein, wenn wir tatsächlich zu einem Aufgabenabbau kommen.
Doch dies wird nach Ansicht der bayerischen Sozialministerin wohl noch einige Zeit dauern. Für die Zukunft äußerte jedoch Barbara Stamm, ebenso wie die Abgeordneten der Opposition, die Hoffnung, dass die Teilzeitarbeitsinitiative des bayerischen Sozialministeriums auch in anderen Arbeitsmarktbereichen Schule macht, wie etwa im öffentlichen Dienst sowie vor allem in der privaten Wirtschaft, um langfristig wieder zu mehr Beschäftigung zu führen.
Der Länderblick aus Bayern von Claudia Breuer-Schweikel. In der Justizvollzugsanstalt Bremen-Blockland lernen die einsitzenden Frauen ein Handwerk, mit dem sie möglicherweise in ihrem Leben nie in Berührung gekommen wären. Sie nähen, sie lernen es wie eine Schneiderin richtig von der Pike auf. Kleidung für sich selbst, aber auch Jacken, Blusen, Hosen und anderes für Kinder in einem Heim. Eine Initiative macht's möglich. Wie hat sich Godehard Weyre angeschaut bei den Frauen hinter Gittern?
Hinter hohen Backsteinmauern und hinter einem grünen Eisentor erstreckt sich die Justizvollzugsanstalt Bremen-Blockland. 57 Männer verbüßen hier ihre Strafe, 60 Jugendliche und in einem Nebentrakt 37 Frauen. Annette Warnecke ist gelernte Bekleidungsingenieurin und in der Haftanstalt dem pädagogischen Dienst zugeteilt. Der Nähkurs, den sie leitet, existierte bereits, als sie vor 2 Jahren ihre Arbeit im Gefängnis begann. Nur handhabte sie ihn großzügiger.
Wir haben also weder Nadelkissen genäht, noch diese klassischen kleinen Unannehmlichkeiten gemacht, sondern wir sind gleich angefangen, Kleider, Hosen, Blusen zu nähen, was eine unheimliche Motivation brachte. Also plötzlich raste eine Gefangene in einer selbstgenähten Bluse hier über die Gänge und alle Frauen schrien, das kann ich auch und das will ich lernen und ich komme auch hinzu. Und so wurde das irgendwie publik.
6, höchstens 7 Frauen nehmen am Kurs teil. Freiwillig, versteht sich. Viele haben sich auf eine Warteliste eintragen lassen. Wenn eine entlassen wird, rückt die nächste nach. Im Frauentrakt. Im ersten Stock, im letzten Zimmer, am Ende des Flurs, liegt der Gemeinschaftsraum. Karg eingerichtet ist er. 5 Nähmaschinen stehen entlang der Fensterfront. In der Mitte des Raumes Tische, die Platz bieten für Stoff- und Schnittmuster. Ein paar Stühle, eine Schneiderbüste. Karin ist die Älteste in der Gruppe.
Ich habe schon mal genäht, aber das ist schon sehr lange her. Ich habe hier fast alles wieder neu gelernt und Frau Warnecke macht uns, das ist also fast so wie eine neue Lehre, wie eine Lehre mit Schnittmuster und mit allem drum und dran.
Karin näht sich gerade einen Hosenanzug. An der Jacke fehlen noch die Knöpfe, die Hose ist schon fertig. Andere nähen einen Stoffbeutel, einen Kuschelteddy oder wonach den Frauen das Herz steht. Und was der Materialschrank hergibt, schränkt Annette Warnecke ein. Zuletzt nähte die Gruppe Gardinen für die Gefängniszellen. Sie wurden hierfür bezahlt, 1,50 Mark pro Stunde. Ebenso, als die hilfsbedürftigen Kindern Winterkleider anfertigten.
Als wir dann letztes Jahr die Kinderkleider fertig genäht hatten und die dem Heim übergeben wurden, da durften 3 Frauen mitfahren zur Übergabe der Kleider, was natürlich hier wieder den ganzen Beamtenapparat in Schwung gebracht hat, weil jede Frau braucht dann jemanden zum Aufpassen und dann müssen alle mit Dienstfahrzeugen dahin gefahren werden. Aber das sind eben einfach angenehme Dinge. Da haben die Frauen Spaß dran und ich freue mich da auch, weil ich habe die Kleider ja nicht genäht, also ich muss die dann ja auch nicht übergeben.
Die Freude der Beschenkten war riesengroß. Im Heim wohnen Großfamilien mit mehr als 5 Kindern. Eine hatte sogar 11 Kinder. Entsprechend groß war die Nachfrage, entsprechend schnell waren die Kleider unter die Kinder gebracht. Der Nähkurs möchte die Aktion wiederholen.
Ich hoffe, dass uns die Mittel wieder erneut zur Verfügung gestellt werden. Wenn nicht, jede Spende ist uns willkommen. Aber ich denke, dass es nochmal wiederbringbar ist. Also wir müssen es vielleicht ein bisschen früher anfangen und noch besser organisieren, aber beim zweiten Mal weiß man immer mehr als beim ersten Mal.
500 Mark erhielt Annette Warnecke für das Sonderprojekt Kinderbekleidung. Ansonsten muss sie mit 1.500 Mark pro Jahr über die Runden kommen.
Also wenn sich jetzt Frauen irgendwelche intergalaktischen Seidenstoffe für ich weiß nicht was wünschen, dann kann ich damit leider nicht dienen, weil das sofort den finanziellen Rahmen sprengen würde. Aber ich gehe 2-3 Mal im Jahr einkaufen, nach Möglichkeit in den Schlussverkäufen, sodass ich dann eben günstigen Stoff viele Meter für wenig Geld kaufen kann.
Marci ist 28 Jahre alt, muss noch 8 Monate hinter Gittern bleiben. Kurz nachdem sie vor 2 Jahren ihre Strafe antrat, schloss sie sich der Nähgruppe an. Marci war dabei, als den Kindern die selbstgenähten Kleider übergeben wurden.
Ja, ich war dabei. War ganz schön.
Was haben die Kinder gesagt?
Oh, war ganz glücklich.
Hatten Sie vorher schon mal genäht gehabt?
Nein, ich habe noch nicht. Ich habe alles hier gelernt.
Alles?
Alles.
Noch nie an der Nähmaschine gestanden oder gesessen?
Noch nicht. Aber ich habe alles hier jetzt. Ich habe so viel gelernt.
Marci sei eine perfekte Näherin geworden, ergänzt Annette Warnecke. Marci bedankt sich, lacht. Viel Spaß hätten sie miteinander, versichern die Frauen. Sie treffen sich regelmäßig, jeden Dienstag und Mittwochvormittag. Isabel, 26 Jahre alt, stammt aus Südafrika und verbüßt in Bremen eine 2-jährige Strafe wegen Drogenschmuggels. Als Schülerin hätte sie schon einmal genäht, aber richtig gelernt habe auch sie es erst hier in der Justizvollzugsanstalt Blockland.
Wie heißt diese Maschine?
Overlock.
Mit die Overlock? Ja, was noch? Oh, alles, einfach alles. Ich habe nur ein paar
Leggings,
ja, Hemds, T-Shirts. Beim Schüler war ganz kurz, aber ja, ich habe weiter ein bisschen weiter gemacht.
Was sagen die anderen Mithäftlinge, so, dass Sie jetzt hier dabei sind in der Nähgruppe?
Die sind ein bisschen eifersüchtig, ja. Weil die dürfen nicht. Oder dürfen nicht, weil sie weiß das.
Die Gruppe ist voll.
Die Gruppe ist voll. Und wir gehen sowieso nicht, so da ist kein Platz für die anderen. Aber es macht Spaß hier mit Frau Warnecke.
Viele Frauen, die in ihre Nähgruppe kommt, sitzen zum ersten Mal in ihrem Leben vor einer Nähmaschine. Annette Warnecke erklärt ihnen das handwerkliche Rüstzeug. Wie ist der Faden einzulegen? Was ist ein Schnittmuster? Worin unterscheiden sich Stiche, Nähte und Saum? Ihre Ansprüche sind naturgemäß niedrig, fürs erste einmal.
Zunächst bemühe ich mich, Frauen zu nehmen, die einen Tag länger inhaftiert sind. Also Frauen, die möglicherweise, ich sag mal, nur einen Monat, was natürlich nicht nett ist, weil jeder Monat ist viel. Das lohnt sich einfach nicht. Die zerschnibbeln irgendwelche Stoffe, die sind noch in der absoluten Anfangsphase und haben auch langfristig selber nichts davon, weil eben einfach kein Teil fertig wird und zustande kommt. Der Erfolg ist einfach bei den Frauen, die länger inhaftiert sind, dass sie lernen, Sachen zu Ende zu führen, etwas zu beginnen, zu Ende zu führen und ein fertiges Produkt in der Hand zu haben. Weil der Werkbetrieb, der normal hier im Gefängnis stattfindet, ja, da wird eben, ich sag mal, klassisches Tütenkleben. Das sind nicht tatsächlich Tüten, aber irgendwelche anderen Sachen, die monoton vor sich hingearbeitet werden, für wenig Geld in der Stunde. Und in diesem Kurs ist eben am Ende, ich weiß nicht, vielleicht bei der einen Frau nach einem Monat, bei der anderen nach einer Woche, die besser nähen kann, ein fertiges Produkt da. Und das ist genial für die Frauen.
Etwas zu Ende zu bringen, was sie angefangen haben, hebt das Selbstwertgefühl der inhaftierten Frauen, weiß Annecke Warnecke aus nunmehr zweijähriger Berufserfahrung. Eigenarbeit zu verknüpfen mit einem karitativen Zweck, wie es beim Kindernäheprojekt der Fall war, grenzte schon an therapeutische Arbeit. Andererseits müssen die Finanzen stimmen. Mit einem Dauerauftrag aus Schulen oder Krankenhäusern wäre der Gruppe geholfen und Annette Warnecke am Ziel ihrer Wünsche. Eine kleine Nähstättenproduktion möchte sie hinter Gittern einrichten.
Frauen hinter Gittern nähen für einen gemeinnützigen Zweck oder einfach, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Godehard Weirer hat sie im Gefängnis in Bremen-Blockland besucht.
Deutschlandfunk.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 196. Die deutsch-russischen Beziehungen haben eine lange Geschichte. Man darf den deutschen Einfluss auf Russland nicht überschätzen, man sollte ihn aber auch nicht unterschätzen. In Russland erwartet man viel von Deutschland. Man erwartet, dass Deutschland sich nicht nur für seine eigenen Interessen, sondern auch für die russischen Interessen in Europa einsetzt. Die Sowjetunion gehörte zu den Siegern im Zweiten Weltkrieg, aber wenn Russen nach Deutschland kommen, sieht es für sie eher so aus, als hätten sie den Krieg verloren und Deutschland hätte den Krieg gewonnen. In Russland gibt es überall große Schwierigkeiten. Vor der Armee hatten früher alle Angst, aber jetzt könnte diese Armee wohl keinen Staat mehr bedrohen. Die soziale Situation ist sehr schlecht, weil der Staat nicht genug Geld hat. Die Wirtschaft entwickelt sich viel zu langsam und vor allem fehlt es an Rechtssicherheit. Deutsche Unternehmer werden aufgefordert, in Russland zu investieren, aber das tun sie nicht, denn wegen der fehlenden Rechtssicherheit verlangen Organisationen von Gangstern, von den Firmen, Schutzgelder. Und die Korruption in der staatlichen Verwaltung ist auch ein großes Hindernis für Investitionen. Dagegen kann man von außen nicht viel tun. Das Land muss sich selber helfen. Russland ist so groß, dass auch die Zusammenarbeit vieler anderer Staaten nicht ausreichen würde, um die russischen Probleme zu lösen. Am wichtigsten ist, dass Russland zu einem Rechtsstaat wird. Sonst ist alles, was man zu tun versuchen könnte, sinnlos. Für Rechtssicherheit müssen aber die Russen selber sorgen. Statt sich energisch darum zu kümmern, streiten sich die russischen Politiker aber lieber um die Außenpolitik. Russland liegt zwischen Asien und Europa und einige russische Politiker meinen, es wäre besser, sich von Europa abzuwenden und sich lieber Asien zuzuwenden. Dabei geht es auch um die Erweiterung der NATO um die ostmitteleuropäischen Staaten Polen, Tschechien und Ungarn. Wenn diese 3 Staaten in die NATO aufgenommen werden, fühlt man sich in Russland vom Westen zurückgestoßen. Deshalb sind gute deutsch-russische Beziehungen jetzt ganz besonders wichtig. Man muss versuchen, bessere Beziehungen zwischen Russland und der NATO zu schaffen und dafür sollte sich auch die deutsche Regierung einsetzen. Wenn das gelänge, würde sich das auch in Russland positiv auswirken. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hatte das Deutsche Reich auch engere Beziehungen zur Sowjetunion als die meisten anderen Staaten. 1922 kam es zu einem Vertrag, aber dann hat Hitler 1941 die Sowjetunion angegriffen. Jetzt gibt es einen Freundschafts- und Nicht-Angriffspakt. Der wurde mit der Sowjetunion geschlossen, gilt aber auch für Russland. Jetzt ist die Situation jedoch anders als nach dem Ersten Weltkrieg. Damals war Deutschland ziemlich isoliert, aber jetzt ist Deutschland in Europa integriert. Wirtschaftlich gehört Deutschland zur Europäischen Union und militärisch zum Nordatlantikpakt. Die deutsche Armee wird von der NATO kontrolliert und wäre deshalb gar nicht in der Lage, militärisch irgendetwas von sich aus zu unternehmen, auch wenn man das wollte. Deshalb braucht man vor Deutschland in dieser Beziehung keine Angst mehr zu haben. Deutschland ist so fest in den Westen integriert, dass es die westliche Gemeinschaft gar nicht mehr verlassen könnte, auch wenn es das wollte. Trotzdem hat Deutschland engere Beziehungen zu Russland als die meisten anderen Staaten. Das könnte daran liegen, dass die Deutschen die Russen in manchen Punkten besser verstehen als andere. Das hängt vielleicht mit der Geografie zusammen. Zwischen Deutschland und Russland liegt nur Polen. Die Zusammenarbeit von Deutschen und Russen hat eine lange Tradition. Deshalb sollte sich die deutsche Regierung im gemeinsamen europäischen Interesse und im Einverständnis mit den anderen Staaten um gute Beziehungen zu Russland bemühen und zu erreichen versuchen, dass die russische Regierung Verständnis dafür hat, dass man die NATO erweitern möchte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 196. Danke.